온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 441. Um es kurz zu machen, dieses Onda-Info ist mal wieder randvoll, deswegen legen wir auch gleich los. Nach mehreren Kurznachrichten aus Kolumbien, Mexiko und Zentralamerika haben wir zwei schicke Beiträge für euch. Im argentinischen Patagonien schwelt seit vielen Jahren der Konflikt zwischen staatlicher Energiepolitik, Profitinteressen von Unternehmen und der lokalen Bevölkerung. In der Provinz Chubut haben sich Bürgerinitiativen lange gegen Bergbauprojekte gewehrt. Doch nun soll dort Uran abgebaut werden. Und anschließend beschäftigen wir uns mit der Geschichte im Nachbarland Chile. Von 1970 bis 1973 gab es dort ein Projekt des demokratischen Sozialismus der Unidad Popular unter der Regierung von Salvador Allende. Ein journalistisches Rechercheprojekt beschäftigt sich nun mit den internationalen Unterstützerinnen und Unterstützern der Unidad Popular. Wir sprachen mit zwei der Initiatoren. Viel Interesse wünschen wir von Onda.
Onda Info? Nachrichten.
Guatemala. Die Reporterin Rolanda García Hernández wurde am 21. August dieses Jahres von vermeintlichen Angestellten des Wasserkraftwerkes Oxec im Departement Alta Verapaz tätlich angegriffen und sexuell bedroht. García Hernández wollte in Begleitung von Angehörigen der indigenen Selbstverwaltung von Santa María Cajabón berichten über illegalen Holzeinschlag im Bereich des Flusses Cajabón nachgehen. Ziel war es, einen Bericht über die Vorkommnisse für das Nachrichtenportal Telesur zu produzieren. Nachdem sie dafür eine Gruppe von Männern bei Rodungsarbeiten gefilmt hatte, verfolgten diese die Journalistin und ihre BegleiterInnen. Bei einer Flussüberquerung holten die Männer die Gruppe ein und hielten García Hernández fest. Ihren BegleiterInnen konnten die Angreifer auch einen Teil der Ausrüstung, allerdings nicht das Bildmaterial, entreißen. Erst nach längeren Verhandlungen gaben die Angreifer die entwendete Ausrüstung zurück und ließen García Hernández gehen. Zuvor pressten die Männer der Reporterin das Versprechen ab, die gemachten Bilder nicht zu veröffentlichen, und drohten ihr mit Vergewaltigung, falls sie sich jemals wieder blicken lässt. Die hinter dem Staudammprojekt stehende Firma Hidroelectrica Oxec bedauert in einer Presseerklärung die Aggressionen gegen García Hernández. Des Weiteren bestreitet sie, dass die Angreifer Angestellte der Firma sind, und fordert die Behörden auf, den Vorfall zu untersuchen. Sie wolle alle notwendigen Informationen, die zum Erfolg der Ermittlungen beitragen, zur Verfügung stellen. Im Januar 2017 stoppte der oberste Gerichtshof Guatemalas den Bau der Wasserkraftwerke Oxec 1 und Oxec 2. Begründet wurde das Urteil damit, dass die vom Projekt unmittelbar betroffenen Maya-Gemeinden nicht im Vorhinein konsultiert und ausreichend informiert wurden. Eine vorherige Konsultation wird allerdings bei der Realisierung von Großprojekten auf dem Territorium indigener Gemeinden durch die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gefordert. Wenige Monate vor dem Urteil marschierten Indigene aus dem Departement Alta Verapaz in die Hauptstadt Guatemalas, um gegen die Staudammprojekte zu protestieren. Sie beklagten, dass durch die Umleitung des Flusses Cajabón ihnen der Zugang zum Wasser genommen wird.
In Kolumbien ist ein Referendum zu Maßnahmen gegen die in allen staatlichen Institutionen grassierende Korruption äußerst knapp gescheitert. Statt der benötigten gut 12 Millionen Stimmen beteiligten sich aber immerhin 11,6 Millionen Menschen. Von denen wiederum stimmten 99% für das vorgeschlagene Maßnahmenpaket. So sollten etwa Abgeordnetengehälter auf das 25-fache des staatlichen Mindestlohns begrenzt werden. Der Korruption überführte MandatsträgerInnen hätten auf alle Vergünstigungen verzichten müssen. Offene und transparente Ausschreibungsverfahren sollten das Zuschustern öffentlicher Aufträge an politisch befreundete Firmen unterbinden. Öffentliche Haushalte und Ausgaben hätten transparent gestaltet und mehr BürgerInnenbeteiligung garantiert werden müssen. Vielen Abgeordneten hätte sich wohl bei der Aussicht, ihre Finanzen offenzulegen und über ihre politische Arbeit Rechenschaft ablegen zu müssen, der Magen umgedreht. Laut Transparency International wären diese Maßnahmen zumindest ein wichtiger erster Schritt gewesen, die Korruption in Kolumbien einzudämmen, die jährlich Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Das von der politischen Linken initiierte Referendum war zuvor im Senat, kurz vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen übrigens, mit atemberaubenden 84-0 Stimmen beschlossen worden. Danach jedoch machten einflussreiche rechte Kreise, von Leitartikeln bis zum ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez, Stimmung dagegen. Immerhin, an fast 12 Millionen Ja-Stimmen kann die Politik nicht einfach so vorbeigehen. Vielleicht auch, um der Antikorruptionskampagne unangenehmen Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte der neue Präsident, Iván Duque, vor 2 Wochen ein eigenes Antikorruptionspaket in den Kongress eingebracht. Ob daraus etwas wird, ist fraglich. Die politische Elite verspricht seit langem, null Toleranz gegen Korruption zu zeigen. Null war bislang allerdings nur das Ergebnis.
Zentralamerika. Die Regenzeit in Zentralamerika dauert eigentlich von Mai bis November. Doch in diesem Jahr sind vor allem die Länder Guatemala, El Salvador und Honduras von einer Dürre bedroht. Die Welternährungsorganisation sorgt sich wegen des ausbleibenden Regens bereits, dass die Ernährungssicherheit von mindestens 2 Millionen Menschen in der Region gefährdet ist. Besonders kritisch sieht es in El Salvador aus. Im größten Teil des Landes hat es seit fast einem Monat nicht mehr geregnet. Im vorletzten Jahr war die Ernte noch gut, sagt Bauer José Alvarenga.
El año antepasado fue un año bueno. Sacamos maíz, lo rindió y ahora sí lo va a afectar porque no ha llovido. Mucha gente estamos deseando el agua.
Jetzt hofft er, dass es endlich regnet. Vor allem im Osten des Landes sind die Maisbestände vielfach zerstört. Die Ernte von Samuel Fuentes ist komplett verdorrt und er kann seine Leute nicht bezahlen, klagt er.
Pues el problema es que aquí perdimos todo, pues, se puede decir, porque el trabajo de uno, que la semilla, que las aradas con los, la surqueada con los bueyes, el pagar el mozo para que le ayude a sembrar a uno y todo eso se perdió porque las milpas no sirvieron, pues, todas se perdieron.
Die Welternährungsorganisation befürchtet zudem eine weitere Verschlechterung der Lage. Da für Ende des Jahres das Klimaphänomen El Niño erwartet wird, könnte die zweite Ernte im November ebenfalls gering ausfallen.
Mexiko. Am 31. Juli dieses Jahres veröffentlichte die UN-Menschenrechtskommission ein Urteil zugunsten der Journalistin Lydia Cacho. In diesem wird Mexiko aufgefordert, eine unparteiische und in die Tiefe gehende Untersuchung der Entführung Cachos im Jahr 2005 einzuleiten. Des Weiteren fordert die Menschenrechtskommission, die Verantwortlichen für die willkürliche Verhaftung und Folterung der Journalisten zu bestrafen und ihr eine angemessene Entschädigung zukommen zu lassen. Darüber hinaus soll der mexikanische Staat in Zukunft sicherstellen, dass JournalistInnen ihre Arbeit ohne Einschränkungen ausführen können. Das schließe auch die Abschaffung des Straftatbestandes der Ehrverletzung ein, welcher oft genutzt wird, um JournalistInnen wegen Verleumdung oder übler Nachrede zu verklagen. Zur Erinnerung. Im Jahr 2004 veröffentlichte Cacho das Buch Los Demonios del Edén. In dem Buch weist sie die Beteiligung hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an einem im Urlauberparadies Cancun ansässigen Kinderpornografiering nach. Kurz nach Erscheinen des Buches wird Cacho durch Beamte der Kriminalpolizei verhaftet und in den Bundesstaat Puebla gebracht. Während der 20-stündigen Fahrt von Cancun nach Puebla war die Journalistin verbaler und physischer sexueller Gewalt durch die Polizisten ausgesetzt. Darüber hinaus drohten die Beamten, Cacho umzubringen, wenn diese sie anzeige. Ausgelöst wurde die Verhaftung Cachos durch einen im Buch erwähnten Unternehmer, dessen private Sicherheitsleute an der Polizeiaktion teilnahmen. Über die Entführung und die sexuelle Folter berichtet Lydia Cacho ausführlich im Vorwort zur zweiten Ausgabe des Buches. Nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Urteils der UN-Menschenrechtskommission wies ein Bundesgericht die Freilassung des Polizeibeamten José Montaño Quirós zurück. Montaño Quirós wurde im Oktober 2017 wegen Folterung Lydia Cachos zu 5 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Gegen dieses Urteil ging sowohl er als auch die Anklage in Revision. Im März dieses Jahres, ein halbes Jahr nach dem ersten Urteil, wurde in einem Revisionsverfahren das Strafmaß auf 6 Jahre erhöht. Die RichterInnen betonten in ihrem Urteil, dass Cachos Recht, als Frau ein Leben ohne Gewalt zu führen, und das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt wurden. Außerdem erkennt das Gericht explizit an, dass die Journalisten aufgrund ihrer Arbeit verhaftet und gefoltert wurde. Weiterhin heißt es in dem Urteil, dass es wichtig ist, jegliche Aggression gegen JournalistInnen zu unterbinden. Die Menschenrechtsorganisation Artikel 19 bezeichnet das Urteil gegen Montaño Quirós als historisch. Das erste Mal erkennt der mexikanische Staat an, dass gegen eine Journalistin sexuelle Gewalt ausgeübt wurde, und dies wegen ihrer Arbeit. Allerdings kritisiert die Organisation das angesichts der Schwere des Verbrechens geringe Strafmaß und dass bislang nur ein Beamter strafrechtlich belangt wurde. Davon abgesehen hat der mexikanische Staat die Strafverfolgung erst auf Druck internationaler Organisationen hin eingeleitet.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Im argentinischen Patagonien schwelt seit vielen Jahren der Konflikt zwischen staatlicher Energiepolitik, Profitinteressen von Unternehmen und der lokalen Bevölkerung, die für ihre Rechte kämpft. Nachdem sich Bürgerinitiativen erfolgreich gegen verschiedene Bergbauprojekte in der Provinz Chubut gewehrt haben, soll der russische Staatskonzern Uranium One dort nun im Auftrag der argentinischen Regierung hochradioaktives Uran gewinnen. Mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Christian Rollmann hat sich auf die Spurensuche im Süden Argentiniens begeben.
Die Vögel zwitschern, es ist ein sonniger Nachmittag in Patagonien. Laura Ortiz steht in ihrem Garten unweit der Kleinstadt Esquel. Sie blickt hinüber zum Cerro 21, dessen Gipfel am Horizont klar zu erkennen ist.
Dort drüben, das ist der Berg. Sie wollten seine Spitze absprengen und aus ihm eine Grube machen. Der Tagebau hätte sich immer weiter ausgedehnt, sodass man ihn irgendwann in seinem Garten gehabt hätte. Wenn wir die Megamineria zugelassen hätten, dann würde ich heute hier nicht mehr wohnen.
Anfang der 2000er Jahre plante das kanadische Unternehmen Yamana Gold einen Goldtagebau in der Andenregion nahe der chilenischen Grenze. Dagegen wurden Laura Ortiz und andere Anwohner aktiv. Gegen die Megamineria, wie sie sagt, den Bergbau im ganz großen Stil. Die Bürgerinitiative Asamblea No a la Mina verhinderte vor gut 15 Jahren erfolgreich die Verstümmelung der Berglandschaft.
Ese verano de 2002-2003 fue un verano de muchísima presencia.
Im Sommer 2002-2003 waren wir hier im Ort nicht zu übersehen. Unglaublich viele Leute haben sich uns angeschlossen. Die Versammlungen platzten aus allen Nähten. Es gab eine Demonstration morgens um 11 und eine nachmittags um 4. Abends haben wir eine Plakatieraktion gemacht und nachts um 11 gab es dann noch eine Kundgebung.
Corazones inmensos que no paran de luchar.
Mit ihren Protesten erzwang die Bürgerinitiative im Jahr 2003 eine Volksabstimmung. 82% der rund 40.000 Einwohner von Esquel votierten gegen den Tagebau. Zuvor hatten die Aktivisten zahllose Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung organisiert. Laura Ortiz erinnert sich.
Als wir hörten, dass sie für die Goldgewinnung Blausäure einsetzen wollten, sind wir misstrauisch geworden. In der Literatur wird damit häufig der Ehepartner ermordet. Mit diesem Gift hätten sie unser Trinkwasser verseucht. Das wollte hier keiner. Und so entstand der Slogan: Wasser ist mehr wert als Gold.
In Esquel sind die Parolen gegen den Tagebau bis heute im Straßenbild präsent. Wenngleich der Putz vielerorts schon zu bröckeln beginnt, ist das Nein zum Bergbau an den Wänden immer noch gut lesbar. Hier ist der Kampf fürs Erste gewonnen. Vor 4 Jahren hat Yamana Gold das Büro vor Ort geschlossen. Die Goldgräberstimmung hat einen Dämpfer bekommen. In einem landesweiten Ranking liegt Esquel nun ganz hinten, was die Attraktivität der Bergbauunternehmungen angeht.
Doch die Auseinandersetzungen in der patagonischen Provinz Chubut reißen nicht ab. Bis heute gehen die Menschen in vielen Ortschaften regelmäßig gegen die Megaminerie auf die Straße. Immer am 4. jedes Monats. Denn obwohl nach der Volksabstimmung 2003 offene Tagebaue mit ihren riesigen Gruben und der Einsatz von Blausäure per Gesetz verboten wurden, versuchen internationale Konzerne weiterhin, die vorhandenen Bodenschätze in der Region zu fördern. Aktuelles Beispiel: der geplante Uranabbau auf der Hochebene von Chubut, rund 200 Kilometer östlich von Esquel. Dort, zwischen Anden und Atlantik, befinden sich rund 2/3 der argentinischen Vorkommen an dem hochradioaktiven Rohstoff. Roberto Ochandio ist Geograf und wohnte lange in Chubut, bis er vor kurzem in die USA übersiedelte. Er kennt sich aus mit der Urangewinnung in Argentinien.
Es wurden in Chubut tausende Probebohrungen gemacht und dabei verschiedene Uranvorkommen entdeckt. Anfang des Jahres ist Präsident Macri nach Russland gefahren und hat dort einen Vertrag zum Abbau des Urans mit Uranium One unterzeichnet.
Der russische Staatskonzern Uranium One gehört zu den ganz Großen der Branche und stellt brennstofffähiges Uran auf der ganzen Welt her. 2015 wickelte das Unternehmen ein 1/5 des Urangeschäfts in den USA ab. Heute ermittelt das FBI wegen Bestechung. Und obwohl von Uranium One in Argentinien bislang lediglich eine Briefkastenfirma existiert, übertrug Präsident Macri bei seiner Russlandreise dem Unternehmen die Schöpfungsrechte des hochradioaktiven Brennstoffs. Man wolle, hieß es von Seiten der Regierung, damit den eigenen Uranbedarf sichern. Geograf Roberto Ochandio ist skeptisch, was die möglichen Folgen der Förderung angeht.
Das Uran soll auf der Hochebene mit der sogenannten In-Situ-Methode gewonnen werden. Die Nationale Kommission für Atomenergie hat aber festgestellt, dass diese Methode hier wegen der Beschaffenheit der Böden nicht angewandt werden kann. Aber obwohl seine eigene Behörde sagt, es sei unmöglich, schafft Macri mit dem Vertrag einfach Tatsachen.
Mit der sogenannten In-Situ-Methode lässt sich Uran unterirdisch abbauen. Hierbei wird Schwefelsäure in ein Loch hunderte Meter tief in den Boden eingelassen. Die Säure löst dort das Uran aus den Gesteinsformationen. Hochradioaktive Rohstoff gelangt über einen anderen Bohrkanal wieder an die Erdoberfläche. Das Verfahren besitzt zwar Vorteile gegenüber herkömmlichen Tagebauen, es ist weniger kostenintensiv und radioaktive Partikel werden nicht mit dem Abraum an der Oberfläche verteilt. Sauber ist diese Methode aber keineswegs, wie Uranexperte Ochandio erläutert.
In allen Ländern, wo das passiert, die Aquiferos werden kontaminiert.
In allen Ländern, in denen man dieses Verfahren bereits anwendet, wird das Grundwasser dadurch verseucht. Durch die durchlässigen Gesteinsschichten gelangen Säure, Schwermetalle und radioaktive Teilchen ins Trinkwasser. Außerdem setzt das Uran an der Erdoberfläche radioaktive Gase frei, denen die Bergarbeiter ausgesetzt sind.
Die Hochebene von Chubut ist sehr dünn besiedelt. Obwohl das Plateau 1/3 der Provinz einnimmt, leben hier nur rund 6.000 Menschen. Die meisten sind indigene Mapuche. Sie sind gegen die Uranförderpläne, berichtet Laura Ortiz, Aktivistin aus Esquel und selbst Mapuche.
Die Mehrheitsverhältnisse sind hier so wie in der Stadt. Von 300 Menschen sind mit Sicherheit 250 gegen die Uranpläne.
250, das mag erstmal wenig klingen, aber prozentual ist es sehr viel. Doch die allerwenigsten Mapuche-Gemeinden wurden zu den Plänen befragt.
Und das, obwohl das Recht auf Konsultation etwa in den Statuten der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, festgeschrieben ist, die auch Argentinien ratifiziert hat.
Lo que vemos es un conflicto muy grande y aquí hay que ser muy concreto que el conflicto se da entre el Estado y los pueblos indígenas.
Es gibt einen starken Konflikt zwischen dem argentinischen Staat und den Interessen der Mapuche. Denn der Staat verhilft großen Konzernen, sich Gemeindeländer anzueignen, anstatt die verbrieften Rechte der Indigenen zu garantieren.
Sagt Felipe Gutierrez. Der Sozialwissenschaftler arbeitet beim Observatorio Petrolero Sur, einer NGO, die sich für sozial gerechte und umweltfreundliche Energiegewinnung einsetzt. Für Gutierrez hängen die Bestrebungen Macris zur Uranförderung auch mit der offiziellen Energiepolitik der Regierung zusammen.
Im Großraum Buenos Aires, wo rund ein Drittel der 40 Millionen Argentinier wohnt, fällt im Sommer oft der Strom aus, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Ganze Viertel, auch der Mittel- oder Oberschicht, haben wochenlang keinen Strom.
Um die Stromausfälle zu beenden, sollen neue Atomkraftwerke her. Und ohne Uran lassen sich diese nicht betreiben. Ende Juli verabredete Präsident Macri mit der chinesischen Staatsführung den Bau eines neuen AKWs in der Nähe von Buenos Aires. Auch Energieminister Javier Iguazel machte unlängst deutlich, wohin die Reise gehen soll. Argentinien wolle Nettoexporteur von Energie werden.
Pero Argentina se va a transformar en un exportador neto de energía.
Ende November, dann wenn beim G20-Treffen die Mächtigen der Welt in Buenos Aires zusammenkommen, wird die argentinische Regierung wohl ihre Pläne zur Uranförderung und nuklearen Energiegewinnung zur Sprache bringen. Denn das südamerikanische Land will näher an die Atommächte heranrücken. Nicht umsonst holt die Regierung sich China und Russland als Investoren an Bord. Doch die finale Unterschrift zum AKW-Bau steht noch aus. Und das Uran, das zum Betrieb benötigt wird, liegt noch tief vergraben in der Hochebene von Chubut. Die dortige Bevölkerung hat schon frühere Bergbauprojekte erfolgreich verhindert und sagt auch zum zerstörerischen Uranabbau: Nein heißt Nein.
Eigentlich weiß so gut wie jeder Bescheid, dass es in Chile eine Militärdiktatur gegeben hat unter Pinochet und dass es vorher eine Regierung gegeben hat unter Salvador Allende. Aber wofür diese Regierung eigentlich stand und was da genau alles passiert ist, ist nicht so bekannt. Jetzt gibt es eine Auftaktveranstaltung zu einem journalistischen Rechercheprojekt über die Regierungszeit von Salvador Allende bzw. bestimmte Aspekte davon. Jetzt habe ich hier im Studio unsere beiden NPLA-Mitarbeiter, Nils Brock und Alvaro Garot, die uns dazu was erzählen können.
Also ja, unser Aspekt oder unsere Perspektive sind eigentlich die vielen Unterstützer und Unterstützerinnen, die zu dieser Zeit nach Chile gegangen sind. Und die Regierungszeit unter Allende, der Unidad Popular, war ein großes Experiment. Es war eine Regierung, die mit einem sozialistischen Programm durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist. Und alle Welt hat nicht nur auf Chile geschaut, sondern viele Menschen aus aller Welt sind aus unterschiedlichen Gründen nach Chile gegangen, um sich an diesem Prozess zu beteiligen.
Wer denn zum Beispiel?
Es gibt da bekanntere Menschen aus Deutschland, zum Beispiel Ulf Müller-Plantenberg oder Clarita Müller-Plantenberg, die einige kennen, die irgendwann mal Lateinamerika-Studien studiert haben. Es gab aus Lateinamerika auch sehr viele unterschiedliche Geschichten. Allein alle Menschen, die nach dem Putsch 64 aus Brasilien geflüchtet sind, von denen sind auch viele nach Chile gegangen, später dann auch aus Argentinien. Was fällt dir noch ein, Alvaro?
Sí, bueno, justo como te está diciendo, explicando Nils, el proyecto tiene que ver con reconocer, volver a tocar esas vidas que fueron motivadas por...
Also unser Projekt will vor allem die Leben rekonstruieren von den Menschen, die sich an diesen Prozessen, gesellschaftlichen Prozessen in Chile beteiligt haben. Wie mein Kollege Nils schon gesagt hat, gab es ja schon den Putsch in Brasilien, Argentinien war kompliziert, Kuba war als Land isoliert und Chile und Santiago vor allem war dann auch ein Ort der Begegnung, wo sich viele Leute getroffen haben. Und unser Projekt der crossmedialen Spurensuche will eben Kontakt mit den Erfahrungen dieser Menschen herstellen. Wir haben dazu auch einige Zeitzeugen eingeladen, jetzt im September nach Berlin, Amar und Michel Matelar. Die sind uns wichtig, weil die hier nicht so bekannt sind, wie auch die Erfahrungen vor allem von Frauen, die zu dieser Zeit schon in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft gelebt haben.
Sobre todo también de mujeres que estaban en ese momento más patriarcal en un segundo plano. Entonces queremos también tocar esa parte.
Gut, ich hatte vergessen zu erwähnen, um welche Zeit es sich handelt. Das Projekt unter Salvador Allende hat am 5. September 1970 angefangen und ging bis zum 11. September 1973, bis zum Militärputsch von Augusto Pinochet, also genau 3 Jahre. Wofür stand das? Du hast Sozialismus, demokratischer Sozialismus erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Also was waren die Besonderheiten?
Bueno, la pregunta justamente está el corazón de lo que fue la Unidad Popular.
Klar, die Frage, die du stellst, die betrifft schon klar den Charakter von der Unidad Popular. Und die Unidad Popular war ein Bündnis von politischen linken Parteien. Die heute würde man dazu wahrscheinlich sagen, dass es eher ein reformistisches Projekt ist. Denn es ging eben nicht darum, Revolution zu machen durch einen bewaffneten Aufstand, sondern durch den Gang an die Wahlurne. Und eingebunden wurde die breite Bevölkerung, also von Studierenden bis auch zur Landbevölkerung. Und die wurden versucht, in Kontakt mit der Politik zu bringen und sie auch dazu zu befähigen, Politik zu machen. Und das war schon das Originelle des Projekts von Chile und zugleich auch ein Stück seine Tragödie, die wir kennen, so der es dann am 11. September kommt. Und das ist der Ansatz von uns, weniger über die Tragödie zu reden, sondern vor allem über diese Originalität und diese Entwürfe, die es damals gab.
Pero esa originalidad es la potencia que hoy día queremos rescatar, más allá del fracaso, entre comillas, o del golpe que después terminó violentamente con ese proyecto.
Und ich würde dazu fügen, um ein paar zu nennen, also es gab eine Agrarreform, die wurde nicht in Chile ausgedacht, sondern da wurden Erfahrungen auch von Brasilien übernommen oder durch Unterstützung von französischen Agronomen eben. Es gab Experimente mit aktiveren Medien, es gab ein staatliches Verlagshaus, wo auch populäre Texte gedruckt wurden, um die Bevölkerung zum Lesen zu animieren. Es wurden Alphabetisierungskampagnen durchgeführt in den Kasernen von den Soldaten, genauso wie in den Dörfern von den Mapuche. Also sehr viele spannende Sachen, die es in Chile zu entdecken gibt.
Gut, dann denke ich, rede ich mal nicht über die Probleme, sondern sagen wir mal die Veranstaltung.
Also über Probleme wollen wir auch reden. Es geht nicht darum, so einen Heiligenschein darüber zu setzen, sondern eher auch aus den gemachten Erfahrungen und aus den Leben gemeinsam zu lernen. Ich glaube, das ist das Spannende. Und wer darauf mehr Lust hat, der kann gern mit dabei sein am 6. September um 19 Uhr im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Berlin, Franz-Mehring-Platz 1. Und wer an diesem Tag leider nicht kommen kann, den laden wir dazu ein, unsere Internetseite zu entdecken. Die heißt internationalallende.org. Und dort werden wir in den nächsten 2 Jahren Zeitzeugen, Interviews, kleine Clips, eine Zeitanalyse, auch den politischen Soundtrack der Unidad Popular gemeinsam rekonstruieren.
Gut, vielen Dank, Nils und Alvaro.
Danke auch.
Danke.
Obreros, son miles, mujeres,
son miles, resisten, avanzan, por Chile,
por Chile, 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 los liberaremos,
vamos a triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad, vamos.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.